Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Die 1955 in Atlanta geborene Philosophin Susan Neiman versteht sich seit ihrer Jugend im amerikanischen Süden als engagierte Linke. Sie protestierte gegen den Vietnamkrieg genauso wie gegen den Irak-Feldzug der Bush-Administration. 2008 unterstützte sie den Wahlkampf Barack Obamas. Neiman wurde an der Harvard University bei John Rawls, einem der einflussreichsten Moral- und Gerechtigkeitsphilosophen im 20. Jahrhundert, promoviert. Deutliche Spuren ihrer Auseinandersetzung mit Rawls, aber auch mit Kant oder Hannah Arendt, sind in Neimans bekanntesten Büchern Moralische Klarheit, Widerstand der Vernunft sowie in ihrem Hauptwerk Das böse Denken zu finden. Die amerikanische Jüdin hat es nach einer versuchsweisen Übersiedlung nach Israel immer wieder nach Deutschland gezogen. Sie ist seit 20 Jahren hier Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums. Neiman, als Südstaatlerin besonders geprägt von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, bleibt auch in ihrem neuen Buch von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können, ihren Themen wie Schuld, Erinnerung, Gerechtigkeit treu. Angela Gutzeit stellt es uns als Buch der Woche vor.
Vergangenheitsaufarbeitung. Susan Neiman erinnert sich, dass dieses sperrige Kompositum eines der ersten Wörter war, die sie in ihren deutschen Wortschatz aufnahm. Zufall war das nicht. Die Amerikanerin kam 1982 nach Berlin, um Philosophie zu studieren. Eine spannende Zeit. Die Westdeutschen fingen gerade erst damit an, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Und die konfrontative Ost-West-Situation, bekräftigt durch Mauer und Stacheldraht, hatte im West-Berlin der 60er bis 80er Jahre ein ganz besonderes Inselklima geschaffen, ein Laboratorium für neue Lebens- und politische Aktionsformen. Davon war auch die amerikanische Studentin Susan Neiman zutiefst beeindruckt, wie sie im Prolog ihres neuen Buches schildert.
»Ich war bald wie berauscht von dem erregenden Eindruck der Unbekümmertheit«, dem Gefühl, in einer Zwischenwelt gestrandet zu sein. Berlin, das war weder Ost noch West, sondern ein staatlich subventionierter Experimentierplatz zwischen beiden. Berlin war übersät mit den Erinnerungen an den Krieg, die niemand beseitigt hatte. Jeden Augenblick von Ruinen der einen oder anderen Art umgeben zu sein, die Kulturkneipe Die Ruine hatte ihre bröckligen Wände zu einem punkigen Fetisch erhoben, machte es einem in nüchternem Zustand verdammt schwer, nicht an Geschichte zu denken.
Diese Faszination ist geblieben. Berlin mit seinem zentralen Holocaust-Mahnmal, mit der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, mit dem Bendlerblock als Gedenkstätte für den deutschen Widerstand, sind aus der Sicht der amerikanischen Jüdin unübersehbare Zeichen geschichtlichen Bewusstseinswandels. Vorbildhaft zu nehmen, mit allen Widersprüchen. Damals jedoch, als sie nach Berlin kam, ging es ihr mit Hannah Arendt und Jean Armery im Gepäck zunächst um die Spuren des Bösen, die sie zu ergründen gedachte.
Ich war nicht nach Berlin gekommen, weil ich über die Nazis hinweg war, sondern weil ich mehr über sie erfahren wollte. Ich schrieb damals über das Wesen der Vernunft und sie hatten ein welthistorisches Fragezeichen dahinter gesetzt.
Das Ergebnis von Neimans Erkundungen floss ein in ihre große Studie »Das böse Denken – Eine andere Geschichte der Philosophie« von 2004. Hier erkundete die Kantianerin Neiman das Feld der Moderne und des aufklärerischen Denkens zwischen zwei historischen Polen. Dem Erdbeben von Lissabon 1755 und dem Holocaust in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zweifelte man nach dem verheerenden Erdbeben an einer gütigen Vorsehung, die das Naturgeschehen bestimmt, so verlor der Mensch nach Auschwitz den Glauben an sich selbst. Zurückgeworfen auf das von Menschen gemachte Böse, tat sich fortan ein Riss auf zwischen Sein und Sollen. Wie kann dieser Riss, wenn schon nicht geschlossen, so doch durch Vernunft und Erkenntnis geschmälert werden? Das ist auf eine Kurzformel gebracht auch die Frage, die Neimans Buch von den Deutschen lernen bestimmt. Auf fast 600 Seiten setzt die Autorin die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung des Nationalsozialismus in Beziehung zum brachliegenden Kapitel der amerikanischen Versklavung schwarzer Menschen, um auf der Metaebene Fragen nach Moral und Vernunft, Erkenntnis und Scham zu verhandeln.
Es schien an der Zeit zu sein, den Amerikanern und anderen ein Beispiel aus der blutigen Geschichte eines anderen Landes vorzulegen, damit sie lernten, sich mit ihrer eigenen auseinanderzusetzen. Mir liegt weniger daran, Verbrechen miteinander zu vergleichen, als daran, Aufarbeitungen zu vergleichen.
Susan Neiman hat ihr Buch in der Ich-Form geschrieben. Nicht zuletzt, um den Charakter ihres Textes als Erkenntnisprozess und Spurensuche in Verbindung mit der eigenen Biografie zu unterstreichen. Kritiker beanstandeten, die Ausführungen seien zu kleinteilig, zu anekdotisch. Sie verlören sich in zu vielen Geschichten wie auch in der endlosen Wiedergabe persönlicher Gespräche und Begegnungen. Die Kritik ist nicht ganz abwegig, erfüllt aber in großen Teilen ihres Werks den beabsichtigten Zweck. Die Kritik verkennt, dass Neimans multiperspektivische wie dialogische Darstellungsform ein essentieller Ausdruck ihres Verständnisses von historischer Aufarbeitung ist. Ihr Interesse gilt eher den kleinen, mühsam erkämpften prozessualen Verschiebungen als den großen Ereignissen. Mit Blick auf die USA schreibt sie:
Die nationale Versöhnung fängt ganz unten an. Sehr persönliche Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Hautfarben, Vertreter der Opfer genauso wie der Täter, sind die Voraussetzung für jeden ernsthaften Versuch, die Wunden der Nation zu heilen.
Insbesondere in dem großen Kapitel über Geschichte und Gegenwart des amerikanischen Rassismus erweist sich die von Neiman gewählte Form, die auf Recherche beruht und eine Vielzahl von Zeitgenossen und Zeitzeugen unterschiedlicher Denkart zu Wort kommen lässt, als Stärke. Den Auftakt bildet in Neimans Buch jedoch die deutsche sogenannte Vergangenheitsaufarbeitung. Und hier ist in der Tat Kritik angebracht, nur betrifft sie eher inhaltliche als formale Aspekte. In diesen Kapiteln zu Deutschland schlägt die Autorin ein paar Pflöcke ein, an denen sich nach ihrer Meinung amerikanische Bemühungen orientieren könnten, um der schwerenden Wunde des Rassismus auf den Grund zu gehen und einen Erkenntnis- und Heilungsprozess in Gang zu setzen. Was hier rekapituliert wird, bietet einer deutschen Leserschaft jedoch wenig Neues. Der Kniefall Willy Brandts am Mahnmal des Warschauer Ghettos 1970, der Historikerstreit 1986, die deutsche Wehrmachtsausstellung zwischen 1995 und 2004, die deutsche Denkmalkultur mit Holocaust-Mahnmal und Stolpersteinen für die Ermordeten und Verfolgten des Naziregimes. Freilich beschränkt sich Neiman dabei nicht auf einfaches Abarbeiten dieser Wegmarken. Wie langwierig, schwierig, widersprüchlich, umstritten, aber auch fruchtbar der Weg der Deutschen zur Verinnerlichung der Schuld einerseits und zur Wiederaufnahme in die europäische Völkergemeinschaft andererseits gewesen ist, bildet sich in Neimans Gesprächen mit Intellektuellen wie Jan-Philipp Remzma, Bettina Stangnet, Alexandra Senft oder Caroline Emke ab. Remzma zum Beispiel sagte ihr im Gespräch, die intensiven Jahre der Auseinandersetzung mit den deutschen Verbrechen hätten ihm den Weg eröffnet für Untersuchungen der internationalen Geschichte der Gewalt, wie auch für Fragen nach der Vertrauenswürdigkeit der Moderne angesichts des Zivilisationsbruchs, der sich für immer mit Auschwitz verbinden würde. Die Philosophin Bettina Stangnet dagegen ist keineswegs davon überzeugt, dass sich die Deutschen mit der übelsten Zeit ihrer Geschichte wirklich auseinandergesetzt hätten. So sieht sie beispielsweise Kontinuitäten zwischen damaligen und heutigen Denkströmungen an Universitäten. Leider wird das hier nicht näher ausgeführt. Diese diskursive Umkreisung eines letztendlich unabgeschlossenen und auch unabschließbaren Prozesses ist durchaus ergiebig. Problematisch werden Neimans Betrachtungen allerdings dort, wo sie sich auf das schwierige Terrain des Vergleichs zwischen den beiden deutschen Staaten BRD und DDR begibt. Die Haltung der DDR zur faschistischen Vergangenheit beschreibt sie zunächst so:
Indem sie ihren Platz in der Geschichte als der auf deutschem Boden aus den Ruinen auferstandene antifaschistische Staat beanspruchte und erklärte, die Nazis seien ein westdeutsches Problem, verfälschte die DDR die Geschichte. Und ihre These, mit dem Kapitalismus sei auch der Faschismus beseitigt, war so einseitig wie die Behauptung der BRD, man müsse nur den offenen Antisemitismus beseitigen und schon habe man den Faschismus beseitigt. Durch die Verherrlichung der Roten Armee gelang es der DDR so zu tun, als habe sie an ihrem Sieg teilgehabt. Doch indem sie sich auf die Seite des Antifaschismus stellte und die von den Nazis ins Exil getriebenen Emigranten einlud, ein anderes Deutschland aufzubauen, stellte sich die DDR zumindest einmal auf die richtige Seite der Geschichte.
Was Susan Neyman hier im letzten Satz des Zitats verteidigt, das zielt auf den staatlich verordneten Antifaschismus in der DDR. Das Problem ist, dass Neyman aus diesem verordneten Antifaschismus ableitet, dieser habe zu mehr Prozessen gegen Nazi-Verbrecher geführt, wie auch unter anderem zu weitaus weniger Antisemitismus in der DDR-Bevölkerung als im Westen. Die Zahlen und Fakten, die Neyman hier anführt, verzerren die Realität und lassen viele Fragen offen. So ist längst dokumentiert, dass auch die DDR durchaus Nazis geräuschlos integrierte, wenn sie ihnen von Nutzen waren. Die größere Zahl der Prozesse gegen Nazitäter sagt zudem erst einmal nichts aus über deren einstige Funktion und Schwere der Schuld. Und dass der Antisemitismus auf Funktionärsebene und in der Bevölkerung der DDR eine geringfügige Rolle gespielt hätte, ist ein Märchen. So lehnte das SED-Regime die Rückerstattung arisierter Vermögen an Juden strikt ab. Es gab in stalinistischer Manier Schauprozesse gegen jüdische Kommunisten. Es gab viele antisemitische Straf- und rechtsextreme Gewalttaten, die offiziell verschwiegen und verharmlost wurden. Das alles ist mittlerweile dokumentiert und in öffentlichen Ausstellungen zum Thema gemacht worden. Es bleibt so auch mehr als fraglich, ob ein staatlich verordneter Antifaschismus von oben in der DDR-Bevölkerung im stärkeren Maße zu Schuldeingeständnis und Scham geführt hat, als die mühsame Auseinandersetzung zwischen den Generationen, wie sie in der Bundesrepublik ausgefochten wurden. In den nachfolgenden Kapiteln über Sklaverei und den amerikanischen Rassismus macht Neyman dann ja gerade an vielen Beispielen deutlich, dass ein Bewusstseinswandel nicht von oben übergestülpt werden kann, sondern in einem langwierigen Prozess in der Bevölkerung reifen muss. Wie hieß es im obigen Zitat? Die nationale Versöhnung fängt ganz unten an. Bereits die Lektüre der ersten Seiten dieses USA-Teils lassen vermuten, Neymans Entschluss, dieses Buch zu schreiben, war durch das politische Erdbeben vorangetrieben worden, das die Wahl Donald Trumps 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten auslöste. Für Neyman ist klar, ohne Einsicht in die unbewältigte Geschichte der Sklaverei und des Rassismus ist der Wechsel von Obama zu Trump kaum nachzuvollziehen. Sie schreibt:
Obama war nicht, wie die Rechte ihn beschuldigte, verantwortlich für die Verschärfung des Rassenkonflikts, aber er wirkte als Katalysator, was deutlich macht, wie dringend sich die Amerikaner Problemen zuwenden müssen, die dem Land seit 400 Jahren zusetzen. Der Aufstieg der Tea Party nach der ersten Wahl Obamas war der erste Hinweis auf die Gegenbewegung, die das ganze Ausmaß des Rassismus offenbart. Dieser wurzelt zu tief in der amerikanischen Psyche, um durch den Sieg eines einzelnen, außerordentlichen schwarzen Mannes ausgerissen zu werden.
Der Hotspot des amerikanischen Rassismus liegt historisch gesehen und auch noch heute in den amerikanischen Südstaaten, im Zentrum Mississippi. Von hier kam ein kräftiger Schub von Wählerstimmen für Donald Trump. Wenn man Mississippi verändern kann, kann man alles verändern, schreibt Neyman. Und weiter?
Mississippi war der erste Staat, der die Black Codes verabschiedete, die praktisch alle Rechte zurücknahmen, die den freigelassenen Sklaven versprochen waren.
Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865, der im Kern um die Abschaffung der Sklaverei geführt wurde, gibt es einen tiefen Riss zwischen Nord- und Südstaaten. Neyman beschreibt nun, wie sich die Rassentrennung und damit die Ausbeutung und Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung, insbesondere im Süden, fortsetzte und das ganze Land vergiftete, trotz des Civil Rights Act von 1964, der rassistische Politik per Gesetz verbot. Und hier bewährt sich Neymans Stil der reportagehaften Schilderung ihrer Recherchen vor Ort, die sie immer mit Rückblicken auf historische Ereignisse verbindet. So besuchte sie James Meredith, eine Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. 1962 hatte sich Meredith als erster Afroamerikaner an dieser Hochburg rassistischen Denkens immatrikuliert. Tausende randalierende Studenten versammelten sich, um das zu verhindern. Schließlich musste Präsident John F. Kennedy 30.000 Soldaten in den Süden schicken, um die Lage in den Griff zu bekommen. Und dann ist da die Geschichte des schwarzen Jungen Emmett Till. Neyman erzählt sie über viele Seiten. Gerade einmal 14 Jahre alt wurde er 1955 von weißen Männern derart zugerichtet und zu Tode gequält, dass ihn seine eigene Mutter nicht mehr erkannte. Der Freispruch der Mörder führte zum Civil Rights Movement, eine Bewegung, die in den 50er, 60er Jahren durch Martin Luther King weltweite Aufmerksamkeit erlangte. 2017 hatte die weiße amerikanische Künstlerin Dinah Schatz mit ihrem Gemälde des zerstörten Gesichts von Emmett Till auf der Whitney Biennale in New York Aufsehen und Protest erregt. Auch das ist für Naaman ein Thema. Die blutigen Ereignisse in der Geschichte des Südens, der auch im Norden den Alltagsrassismus bis heute befeuert, führt Naaman zu Fragen nach Formen der angemessenen Erinnerungskultur, wie auch nach der Berechtigung oder sogar Notwendigkeit der kulturellen Aneignung fremden Leids. Susan Naaman hat sich tief in die Seele Mississippis hineinbegeben, die geprägt ist von evangelikalem Protestantismus und religiösem Fundamentalismus. Viele der weißen Südstaatler hängen nach wie vor einer hierarchischen Weltsicht an. Weiße oben, Schwarze unten. Dazwischen die ersten zaghaften Ansätze zur Aufarbeitung der Rassendiskriminierung, wie sie zum Beispiel das Winter-Institut, an dem die Philosophin ein Jahr lang tätig war, verfolgt.
Das Programm bringt ethnisch gemischte Gruppen von 15 bis 20 Leuten zusammen, die zunächst ein Wochenendseminar besuchen. Danach treffen sie sich für anderthalb Jahre einmal im Monat. Die Gruppen nehmen an einer Reihe von Übungen teil, die Vertrauen zwischen den Teilnehmern entstehen lassen sollen, bevor sie sich den schwierigen Fragen über Race zuwenden. Wann ist euch zum ersten Mal aufgefallen, dass Race ein Thema ist? Diese Frage führt die meisten in ihre Kindheit zurück, wie unterschiedlich auch immer die Kindheitserfahrungen von Schwarzen und Weißen sind. All das geschieht, um das Mosaik eines Wir zu schaffen.
Daneben viele weitere Initiativen, wie zum Beispiel eine, die unter dem Namen Behind the Big House bekannt wurde. Sie ist in Holly Springs angesiedelt. Die Kreisstadt des Marshall County war das Zentrum der amerikanischen Baumwollindustrie in den 1850er Jahren. Auf den Feldern arbeiteten unzählige Sklaven unter brutalsten Bedingungen. Behind the Big House hat über Jahre hinweg deren Unterkünfte soweit erhalten, restauriert, um an die Lebens- und Arbeitsbedingungen der afroamerikanischen Sklaven zu erinnern. Auch in diesen Kapiteln wechselt die Philosophin immer wieder die Perspektive, spiegelt bei ihren Recherchen und Gesprächen die jeweils andere Seite. Bürgerrechtler wie Rassisten kommen zu Wort. Gerade dieses Verfahren, das unter anderem der wörtlichen Rede Raum gibt und damit über Sprache und Ausdrucksweise Einblick gewährt in Bewusstseinszustände, ist produktiv und sehr spannend zu lesen. Susan Naamans Exkurs zum Grundproblem der amerikanischen Gesellschaft, sich bis heute nicht umfassend der Geschichte der Sklaverei und deren Auswirkungen gestellt zu haben, mündet schließlich in einer Auseinandersetzung mit der Denkmalkultur in Deutschland wie in den USA und in die Frage, wessen gedenken wir und wie tun wir es, wenn es um die eigene blutige Geschichte geht? Sie stimmt in diesem Kontext Jan-Philipp Remsma zu. Bei Gedenkstätten, so schrieb der Publizist und Mäzen, gehe es nicht um Erinnerung, sondern um die öffentliche Darstellung von Bewusstsein und Scham. Susan Naaman weiß, dass Deutschlands Aufarbeitung des Holocaust kein Rezept darstellen kann für Amerikas Umgang mit seiner Geschichte der Sklaverei. Die historischen Bedingungen sind grundverschieden. Was die Philosophin mit ihrem Buch anregen möchte, ist, die Wahrheitssuche beim Umgang mit der jeweils eigenen Gewaltgeschichte als eine Einübung in Universalismus zu verstehen. Wie Remsma zielt sie auf eine supranationale Auseinandersetzung mit Gewalt, eine Auseinandersetzung, die ohne moralpolitische Leitlinien nicht auskommt. Unabdingbar, so kann man sie verstehen, gerade in heutigen Zeiten grassierender Identitätspolitiken. Auch wenn Naamans Beschäftigung mit der von ihr bewunderten deutschen Vergangenheitsbewältigung in einigen Punkten nicht überzeugt, so ist die Lektüre des Buches dennoch absolut anregend und lehrreich. Am Schluss versteht man beispielsweise besser, wie es möglich war, dass nach einem schwarzen Präsidenten ein weißer Rassist ins höchste Regierungsamt der USA gewählt werden konnte. Und dass dieser Wechsel einen Kampf um die Deutung der Geschichte markiert, der wohl noch lange nicht entschieden ist.
Meint Angela Gutzeit. Sie besprach Susan Naamans Buch Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Es ist im Hansa Berlin Verlag erschienen, 575 Seiten, kosten 28 €. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.